HR Info. Das Interview
mit Christoph Schelt. Klimastreik, Klimapaket, Klimakonferenz. Das Thema Klima ist im Moment ganz oben auf der Agenda der Politik und in der öffentlichen Debatte. Endlich, sagt Clara von Glasow, denn sie engagiert sich schon seit ihrer Jugend für den Klimaschutz. Die 25-Jährige studiert in Hessen und sie reist zur 25. UN-Klimakonferenz, die im Dezember in Santiago de Chile beginnt. Gemeinsam mit 35 anderen jungen Menschen aus ganz Europa. Die Art, wie Clara von Glasow dahin reist, ist ganz besonders, mit dem Segelschiff. Fast 2 Monate lang quer über den Atlantik. Und weil die Fahrt so lange dauert, geht's nächste Woche schon los. Vorher ist sie aber noch zu Gast in HR Info, das Interview. Wird Ihnen schnell schlecht?
Nein, eigentlich nicht.
Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung für so eine Segelreise. Zu HR Info, das Interview, gehört immer unsere kleine HR Info Interview Box. Die steht jetzt vor Ihnen und die dürfen Sie gerne mal zu sich ziehen, aufmachen, reingucken und mir mal beschreiben, was Sie darin finden.
Also ich finde darin Tabletten gegen Reiseübelkeit.
Genau, die guten Reisegold in Seglerkreisen sehr beliebt. Die brauchen Sie dann anscheinend nicht.
Vielleicht schon nicht.
Vielleicht doch mal sicherheitshalber mitnehmen. Was noch?
Ich finde Handschuhe, die sehen aus, als wären sie Segelhandschuhe.
Genau, Spezial-Segelhandschuhe.
Wow.
Für die Leinen.
Das ist gut.
Zum Mitmachen.
Ja, sehr schön. Und Ohrstöpsel, die sind auch sehr wichtig. Die habe ich auch immer auf Reisen mit.
Können Sie denn eigentlich segeln?
Ich habe keinen Segelschein selbst. Ich bin jetzt ein paar Mal mitgesegelt, auch mehrere Tage lang. Ich bin aber zum Glück nicht verantwortlich für die Sicherheit an Bord und für das Segeln selbst.
Darauf wollte ich hinaus. Wie viel muss man denn da mitmachen auf so einem großen Schiff?
Also die 5 Crewmitglieder, die dabei sind, die können das nicht ganz alleine machen. Also wir sind tatsächlich eingeteilt mit in den Wachdienst, müssen oder dürfen pro Tag 6 Stunden segeln, immer in Schichten von 3 Stunden. Und dann ist es aber immer so, dass wir einen Tag segeln und den Tag dazwischen inhaltlich arbeiten und dann wieder einen Tag segeln.
Nächste Woche geht's los und dann segeln Sie so ungefähr 6 Wochen an Bord der Regina Maris. Das ist ein echter Windjammer, 3-Mast-Schoner. Haben Sie das Schiff eigentlich schon mal leibhaftig gesehen?
Nein, tatsächlich ist die Regina Maris die ganze Zeit unterwegs. Sie lag wohl zwischendurch kurz in Kiel, aber da war ich nicht vor Ort in Kiel, deswegen habe ich sie so auch nur auf Bildern gesehen.
Und dann nächste Woche der große Tag, am Dienstag putzen, am Mittwoch geht es dann los auf die Reise. Los geht's in Scheveningen in den Niederlanden, dann geht's über den Atlantik. Insgesamt sind sie dann fast 2 Monate unterwegs, 36 engagierte junge Leute an Bord, dazu noch Captain und Besatzung. Hat man da vorher auch ein bisschen Angst, dass das mal Lagerkoller geben könnte? Deshalb die Oropax, die Ohrenstöpsel in der Interviewbox?
Also ich habe die Leute jetzt schon kennengelernt. Wir hatten ein gemeinsames Vorbereitungswochenende, alle unglaublich engagiert und inspirierend und aus komplett unterschiedlichen Richtungen. Und ja, also es ist eine sehr vielfältige Gruppe, aber alles ganz tolle Menschen.
Und die Regina Maris wollen Sie zu einem segelnden Think Tank machen, also da unter Deck am Konferenztisch sitzen, eine Roadmap erarbeiten, passend zum Thema nachhaltiges Reisen. Wie realistisch ist das, dass da wirklich was bei rauskommt? Oder ist man da bei großem Seegang vielleicht eher mal damit bemüht, überhaupt das Essen bei sich zu behalten?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns am Anfang erst mal ein bisschen akklimatisieren werden. Auch am Anfang wird die Zeit sein, in der das Wetter dann eher ein bisschen ungemütlich ist. Wir müssen durch die Biscaya, also an Portugal vorbei und so, da kann es sehr, sehr viel Wind und Wellen geben. Aber danach ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ziemlich ruhiges Wetter haben werden bei der Atlantiküberquerung. Und wir haben Leute an Bord, die das auch mit geplant haben, die sowas Ähnliches schon 2-mal gemacht haben. Und da hat das wohl sehr gut funktioniert mit dem Think Tank, sodass ich da drauf vertraue, dass wir das auch hinkriegen.
Man kann übrigens diese Reise mitverfolgen, wie es Ihnen da ergeht. Sie drehen Videos für den HR, die dann in der Hessenschau zu sehen sind. Sie machen Stories für Instagram. In jedem Hafen auf dem Weg überspielen Sie uns Material hier nach Frankfurt und wir werden das dann weiterverarbeiten. Also wer da wissen will, wie es ausgegangen ist, kann das gerne mitverfolgen im HR. Sie sind motiviert, engagiert. Trotzdem gibt es auch an dieser Reise viel Kritik. Man hat ja im Moment sowieso das Gefühl, die öffentliche Debatte bei ganz vielen Themen ist sehr polarisiert. So Standardvorwürfe sind dann, ja, die fliegt dann bestimmt wieder zurück. Und der andere Vorwurf ist, oder zumindest eine Standardnachfrage, wer bezahlt das eigentlich alles? Erzählen Sie mal.
Zurückfliegen werde ich nicht und es ist auch nicht geplant, dass irgendjemand dieser 36 Leute zurückfliegt, sondern ich werde zurücksegeln.
Und das Geld?
Bezüglich der Kosten, wir hatten ein großes Crowdfunding für Menschen, die uns dabei unterstützen wollten. Und wir müssen selbst einen Teilnahmebeitrag zahlen.
2.500 Euro habe ich gesehen.
Richtig.
Auf Ihrer Crowdfunding-Seite sind die aber noch nicht ganz beisammen. Also ist die Abreise noch in Gefahr? Wird es noch spannend?
Sie können das ja in den nächsten Tagen nochmal beobachten. Ich habe die große Hoffnung und ein Vertrauen, dass das funktioniert. Ich habe allerdings jetzt auch ein wenig gearbeitet, sodass ich im Zweifel mir das irgendwie finanzieren könnte. Es wäre allerdings nicht leicht, ja.
Ich bin jetzt mal ganz böse. Man könnte sagen, das Jura-Examen in der Tasche und bevor jetzt der Master noch kommt, jetzt nochmal so eine besondere Reise. 2 Monate Segeltörn, Transatlantik, 3 Master Traditionssegler. Das klingt schon auch ganz nett. Dann schreiben wir halt Klima drauf und lassen es andere bezahlen. Hören Sie so einen Vorwurf auch manchmal?
Also hätte ich mit gerechnet, habe ich bisher jetzt bei Ihnen das erste Mal so bekommen. Ich habe mir gut überlegt, wie ich das mache, ob ich auf diese Klimakonferenz überhaupt möchte. Es ist ja inzwischen schon die 6. Konferenz, auf die ich fahre. Ich glaube, dass im Moment der Zeitpunkt ist, in dem solche Aktionen auch die Aufmerksamkeit, die dem Thema gebührt, schaffen können. Und ich hätte natürlich auch meinen Master direkt weitermachen können und direkt weiter ins zweite Staatsexamen gehen können. Aber ich habe mir jetzt bewusst diese Zeit genommen, meine Masterarbeit nach hinten geschoben, um diesen Zeitraum, den wir jetzt haben, so zu nutzen.
Hi Info, das Interview mit Clara von Glasow, die mit dem Segelschiff zur UN-Klimakonferenz nach Chile reist. Sie studieren an der EBS, der European Business School, eine renommierte Privatuni in Wiesbaden. Sie haben das Jura-Examen in der Tasche. Jetzt kommt noch ein Business-Master obendrauf, der ist auch schon fast fertig. Das klingt für mich sehr nach zielstrebig, nach Karriere, nicht so nach Öko-Aktivistin, obwohl das wahrscheinlich auch ein Klischee ist. Warum ist das kein Widerspruch?
Ich habe mir überlegt, dass ich Jura studieren möchte, weil ich mich noch nicht zu sehr festlegen wollte. Also ich wollte mir viele Möglichkeiten offen halten. Ich wollte einen guten Abschluss haben. Und an der EBS hat sich die Möglichkeit ergeben, ein Stipendium zu bekommen und dann eine sehr gute Ausbildung, die mich gut auf das juristische Staatsexamen vorbereitet, dass sich mir diese Chance halt bietet. Ich habe die dann so wahrgenommen. Ich werde das auch so nicht bereuen. Ich glaube, ich war immer ein bisschen anders auf der
Der Exot auf dem Campus.
Ja. Aber ich habe da trotzdem total viele tolle Menschen mit mir gehabt und ich glaube, dass ich auch Denkanstöße geben konnte und ein bisschen die Homogenität da aufgewühlt habe. Und deswegen ist es insofern kein Widerspruch, weil jeder überall seinen Platz finden kann. Oder jede.
Ist diese Art der Ausbildung, die Sie da jetzt haben, vielleicht auch eine Chance, Klimaschutz in einer anderen Weise voranzubringen, die Welt anders zu verändern als viele andere Klimaaktivisten? Also zum Beispiel, dass Sie sagen, ich will nach dem Examen dann in ein großes Unternehmen gehen und von da aus versuchen, was zu erreichen?
Ich kann für mich noch nicht sagen, ob das jetzt mein Weg wird. Aber ich glaube, dass wenn wir wirklich was verändern wollen, wir halt auf allen Ebenen ansetzen müssen. Und das ist vor allem der Privatsektor, wo ich inzwischen das Gefühl habe, dass sich da ein bisschen was bewegt, wo ja unglaublich viel Einfluss liegt, den man in bestimmte Richtungen lenken könnte.
Man kann Ihnen ja, weiß Gott, nicht vorwerfen, dass Sie jetzt so Trittbrettfahrerin sind wegen Greta Thunberg und anderen, sondern Sie engagieren sich ja schon sehr lange für den Klimaschutz, waren auch schon auf 2 UN-Klimakonferenzen. Mal ganz platt gefragt, warum?
Also mir ist irgendwann klar geworden, dass wir in eine Katastrophe steuern und dass es nicht mehr viel Zeit gibt, diese Katastrophe abzuwenden oder die großen Folgen der Katastrophe abzuwenden. Und dass ich mir und möglicherweise meinen Kindern oder Enkelkindern nicht vorwerfen möchte, dass ich da nicht alles versucht habe, das zu verhindern.
Fühlen Sie sich privilegiert, dass Sie jetzt auch so eine Reise machen können, so eine lange Auszeit von ungefähr einem halben Jahr?
Ja, dass ich das machen kann und dass ich es auch gefunden habe, da die Finanzierung für zu sichern. Also das ist mir jetzt trotzdem nicht einfach so zugefallen. Ich habe was dafür getan, dass ich jetzt auch diese Reise antreten kann. Und ich glaube, wenn man das wirklich möchte, dann geht das. Aber im Prinzip fühle ich mich ja auch in gewisser Weise gezwungen, so drastische Maßnahmen und so eine Reise und so ein Projekt durchzuführen, um die Aufmerksamkeit für diese Probleme zu schaffen.
Sie haben jetzt zwar 5 Jahre in Wiesbaden gelebt und studiert, kommen aber eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Was war das für ein Haushalt? Wurde da beim Abendbrot schon politisch diskutiert? Ist Ihnen dieses Engagement irgendwie so in die Wiege gelegt worden?
Ja, also Politik war auf jeden Fall immer ein Thema. Umweltschutz, Müll und Müllvermeidung war irgendwie relativ groß. Klima war tatsächlich mein kleiner Bruder erstmal größer. Der hat schon in der Grundschulzeit Spendentische organisiert für die WWF-Jugend um irgendwie und hat da Eisbären gebastelt, die auf kleinen Eisschollen sitzen. Da habe ich irgendwie immer so ein bisschen mitgemacht, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel wie er. Und dann hat sich das während der weiterführenden Schule nochmal sehr viel mehr in die politische Richtung entwickelt. Da habe ich mich dann in der Grünen Jugend engagiert und war als sachkundige Bürgerin in der Gemeinde tätig, in einem Ausschuss. Und das hat dann auch immer wieder natürlich zurück in den Haushalt geführt und an den Abendessentisch, wo wir uns dann unterhalten haben und wo das auch teilweise kritisch hinterfragt wurde, was ich da mache, ja. Aber es wurde mir immer wieder gesagt, es sind deine Entscheidungen und wenn du dir das gut überlegt hast, dann kannst du das genauso machen.
Ich muss gestehen, Ihre Generation überrascht mich in letzter Zeit im positiven Sinne. Jahrelang hieß es ja, diese Generation, die ist total unpolitisch. Jetzt wird die Generation YouTube immer politischer, ist eine ganz starke Bewegung. Schon bei Artikel 13 war das so, also als es um die sogenannten Upload-Filter ging. Jetzt bei dem Klima ist das noch mal intensiver geworden. Tausende auf der Straße. Die Jugend hat inzwischen Ältere mitgerissen, regelrecht. Erklären Sie es uns, was ist da los?
Ich glaube, vielleicht auch durch den IPCC-Report und dann einige Wetterereignisse, wie beispielsweise
also der Weltklimarat der Vereinten Nationen.
Genau, wie extreme Wetterereignisse, wie der Hitzesommer 2018 haben irgendwie den Klimawandel weniger abstrakt gemacht. Und die jungen Menschen haben verstanden, was da eigentlich noch kommt, wenn es so weitergeht wie bisher. Und dass es ihr Leben stark beeinflussen wird. Und jetzt fordern sie sozusagen dieses Recht ein, dass daran was getan wird.
Aber läuft die Bewegung auch Gefahr, die Fehler zu machen, die sie bei anderen kritisieren? Also ich nenne mal ein Beispiel, SUV. Sie waren in Frankfurt bei der Demo zur IAA und sind da mit dem Schild durch die Stadt gelaufen, dein SUV zerstört unsere Zukunft. Deine und meine, ja. Ich nehme diese Debatte zum Beispiel sehr als schwarz-weiß wahr, gut-böse. Es ist eigentlich dieselbe Polarisierung, die wir bei anderen Themen in der Gesellschaft auch gerade haben, denn ein SUV ist ja per se auch nicht böse. Mhm. Neuere Modelle haben da mitunter weniger Spritverbrauch und CO2-Ausstoß als so manch alter Kleinwagen.
Ja, wobei es mir da auch nicht nur per se um den SUV, sondern vielleicht auch um das Auto als solches, was an Orten wie beispielsweise in Innenstädten noch exzessiv genutzt wird, wo ich der Meinung bin, dass es nicht notwendig ist. Und SUVs sind für mich zumindest eher für Förster und Bäuerinnen und Bauern, die die wirklich so brauchen. Ich verstehe absolut das Argument, dass sie sicher sind und dass sie auch teilweise weniger verbrauchen als jetzt ein alter Kleinwagen, wie Sie gerade gesagt haben. Aber mir ging es da auch vor allem darum, dass ich darin nicht die Zukunft sehe. Und auf der IAA wurden halt viele SUVs ausgestellt, die einerseits immer noch viel ausstoßen und andererseits sich in keinster Weise irgendwie in so großen Mengen rechtfertigen lassen.
HR Info, das Interview mit Clara von Glaso. Sie fährt zur 25. UN-Klimakonferenz nach Santiago de Chile mit dem Schiff. Machen wir zwischendurch so eine kleine Schnellraterunde, die heißt Top oder Flop. Plastik.
Flop.
Fleisch.
Flop.
Elektroauto.
Gibt's auch was zwischen Top und Flop?
Ja, kommt drauf an.
Kommt drauf an, ja.
Brennstoffzelle.
Kommt auch drauf an.
Chile.
Per se top.
Energiewende.
Top.
Klimapaket der Bundesregierung. Auf den letzten Punkt würde ich gerne noch mal näher eingehen. Die Kritik der Umweltverbände vorigen Freitag, die war so deutlich wie auch vorhersehbar. Mehr Päckchen als Paket hieß es da zum Beispiel. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ähnlich. Also wenn wir jetzt mehrere Jahrzehnte zurückdenken, dann wäre dieses Paket wahrscheinlich revolutionär gewesen. Aber jetzt ist es halt, also wirkt es halt mehr so, als wäre verstanden worden, dass irgendwas gemacht werden muss. Und jetzt nimmt man den allerkleinsten gemeinsamen Nenner und der ist halt absolut nicht dafür ausreichend, unsere Ziele einzuhalten.
Naja, aber es ist ein Kompromiss letzten Endes und Kompromiss ist doch auch das, was die Politik ausmacht. Es ist ja klar, dass Sie als Aktivisten da radikalere Forderungen aufstellen können, aber in der Politik geht es ja immer darum, die Interessen aller abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, mit denen dann alle leben können. Angela Merkel hat gesagt, Politik ist das, was möglich ist. Andererseits muss man doch schon zugutehalten, so Themen wie Bahnreisen günstiger machen, Flüge teurer machen, was Sie auch gefordert haben, das wird ja jetzt zumindest auf den Weg gebracht.
Ja, das wird auf den Weg gebracht und das will ich jetzt per se auch nicht schlecht reden. Also die Richtungen stimmen, aber das größte Problem ist, dass der CO2-Preis, der auch gefordert wurde und wo auch gesehen wurde, dass CO2 einen Preis haben muss, dass der extrem viel zu niedrig ist und dass der keinerlei Lenkungswirkung haben wird. Und dieser CO2-Preis ist das Große, was wir brauchen, um irgendwie die Emissionen zu senken. Und wenn wir den nicht haben, dann sind all die anderen kleinen Maßnahmen relativ wirkungslos.
Clara von Glaso, wir können nicht über Klima reden und nicht über Greta Thunberg reden. Kennen Sie sie persönlich?
Ja, wir haben uns letztes Jahr in Katowice auf der Klimakonferenz getroffen. Da waren wir zusammen in einem Gespräch mit Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär.
Wie war das? Wie haben Sie da so wahrgenommen?
Greta ist für mich eine sehr inspirierende Person, weil sie so fokussiert ist auf das Thema und da alles andere drunter stellt.
Ist sie ein Vorbild? Das mit dem Segeln hat sie Ihnen ja auch schon vorgemacht und Sie machen es jetzt nach, könnte man sagen.
Dass wir das schon seit fast einem Jahr planen, schon bevor Greta entschieden hat, dass sie überhaupt auf die Klimakonferenz fährt. Definitiv ist Greta eine Person, die auch mich inspiriert. Ich weiß nicht, ob ich sie als Vorbild sehen würde, weil ich glaube, niemals so sein könnte wie sie, sondern ich bin auch einfach so persönlich ganz anders und mache auch sicherlich einige Dinge anders, aber ich finde, als Vorbild ist irgendwie, bin ich jetzt so schwankend, also würde ich jetzt nicht per se komplett Ja sagen.
Oder formulieren wir es anders, wie wichtig ist Greta für Ihre Szene der Klimaschützer, wie wichtig ist sie vielleicht auch für die Welt, wie wichtig ist es, dass Greta die Menschen aufgeweckt hat, das ist ja so ein Begriff, den man immer wieder mal hört, auch von Angela Merkel jetzt am Freitag, die Jugend hat uns aufgeweckt.
Also ohne Greta Thunberg hätte es die Bewegung so nicht gegeben. Aber was jetzt halt immer wieder dieser Bewegung zu Recht vorgeworfen wird, ist, dass es halt auch wieder eine sehr weiße Bewegung ist aus dem globalen Norden. Und Greta war dann halt doch irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat das gut umgesetzt. Aber es hätten auch gut andere junge Menschen sein können.
Sie ist ja jetzt schon über den Atlantik gesegelt. Bei ihr ging es ein bisschen schneller. Sie war da mit einer Racing-Yacht unterwegs. Voriges Wochenende war sie dann beim UN-Jugendklimagipfel, ist da begeistert empfangen worden, regelrecht wie ein Rockstar. Am Montag hat sie dann vor den Staats- und Regierungschefs gesprochen und das war wirklich ein sehr leidenschaftliches Statement, schon fast eine Wutrede. Wie sehen Sie das? Braucht es auch solche extremen Aktionen mal, die gerade im Social-Media-Zeitalter natürlich ganz gut funktionieren, weil sie innerhalb von wenigen Minuten quasi viral um die Welt gehen?
Ich glaube, dass das nötig ist. Was ich beeindruckend bei ihr fand, ist, dass sie ja nicht nur ihre Emotionen da reingesteckt hat in diese Rede, sondern ja auch trotzdem weiterhin Fakten genannt hat. Also sie hat diese Emotionen mit den Fakten kombiniert und das finde ich sehr stark. Ich finde, dass es richtig und wichtig war. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es nicht trotzdem einfach nichts, also das ist jetzt sehr pessimistisch gesagt, aber ich weiß nicht, wie viel es dann bringt. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie anders richtig gewesen wäre, sondern es war so richtig, wie sie es gemacht hat.
Sehen Sie auch die Gefahr, dass Greta Thunberg da instrumentalisiert wird oder überhöht wird? Sie ist ja schon fast wie so eine Ikone. Das kann ja auch dazu führen, dass der Fokus auch von uns Medien vielleicht zu sehr auf dieser Person ist und zu wenig auf den Inhalten, um die es ja eigentlich gehen soll. Also nervt Greta auch manchmal?
Das Gute an Greta ist ja, dass sie diese Ikonisierung selbst überhaupt nicht versucht zu unterstützen. Es geht,
eher im
es
Gegenteil.
Hätte, ja, genau. Es hätte mit Sicherheit Menschen gegeben, die das ja mehr irgendwie für eine eigene persönliche egoistische Agenda genutzt hätten, und das tut sie ja gerade nicht, und ich glaube, das macht sie teilweise noch mehr zu einer Ikone, dass sie da so idealistisch und klar drin ist. Mich nervt sie nicht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sie inzwischen nerven, aber diese Menschen haben halt einfach noch nicht verstanden, in was für einer drastischen Lage wir uns befinden, und dass Gretas einziges Ziel ist, dass das alle verstehen.
Jetzt haben wir viel über Greta geredet. Wie geht's denn für Sie ganz persönlich weiter? Das Jura-Examen haben Sie in der Tasche. Jetzt gibt es so eine Auszeit für das Klima. Danach kommt der Master noch. Was machen Sie dann damit?
Ich weiß es noch nicht so richtig.
Ich gebe Ihnen mal drei Optionen vor.
Okay.
Also entweder selbst in die Politik gehen, um mitzugestalten, vielleicht bei den Grünen. Sie waren ja früher schon mal in der Grünen Jugend aktiv. Antwort B, Nachhaltigkeitsbeauftragte in einem großen Unternehmen. Oder Antwort C, Sie lecken jetzt Blut an der Segelei und machen danach eine Segelschule auf.
Die Segelschule schließe ich jetzt erstmal aus, obwohl das mit Sicherheit sehr spaßig wäre. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin mich engagieren. In welchem Rahmen ist dann die Frage? Ich stelle mir im Moment eigentlich eher drei andere Optionen vor. Also einerseits wäre tatsächlich so ein bisschen so eine politische Richtung, also ein Ministerium. Ich könnte auch, mich auch weiter auf den Klimakonferenzen rumtreiben als Länderdelegierte, indem ich Deutschland repräsentiere, wobei ich da, also das ist so die weiter unten stehende Option bei mir. Dann wäre eine andere Möglichkeit, in eine NGO oder Stiftung zu gehen und zu versuchen, die Politik zu beeinflussen. Und dann gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwie beim UN-Klimasekretariat zu arbeiten beispielsweise. Ich hatte ja letztes Jahr ein Amt, was viel mit dem UN-Klimasekretariat zu tun hatte. Das wären so die Optionen, die ich mir im Moment vorstellen kann. Und welche davon es am Ende wird, das kann ich jetzt noch überhaupt nicht sagen.
Ja, interessante Perspektiven für Sie persönlich. Wie geht's denn mit der Welt weiter? Haben Sie da Hoffnung, dass jetzt die Zeit reif ist für Veränderungen? Haben Sie so das Gefühl, dieser Gipfel, der könnte tatsächlich irgendwie anders sein als die vorher? Irgendwas ist diesmal anders?
Ich weigere mich, zu pessimistisch zu sein und zu sagen, wir werden es nicht schaffen, jetzt das Umdenken hinzubekommen und die Wende hinzukriegen, weil ich glaube, dann sind wir komplett verloren. Also wir müssen irgendwie optimistisch bleiben und weiter dranbleiben, damit ja dieser Planet irgendwie so lebenswert bleibt, dass hier auch noch Menschen glücklich leben können.
Bermuda-Dreieck, Sirenen, Seefahrerei ist ja immer irgendwie auch so ein bisschen mysteriös. Nehmen wir mal an, im Atlantik erscheint Ihnen eine Fee. Sie haben drei Wünsche frei. Was wählen Sie?
Ich wünsche mir, dass man so wie bei Harry Potter apparieren könnte oder sich von einem Ort zum anderen beamen.
Das müssen Sie erklären.
Emissionsfrei von einem Ort zum anderen reisen könnten. Das wäre ein Wunsch, das stelle ich mir gerade cool vor. Dann hätten wir den kulturellen Austausch, aber wir würden dabei
und
keine
trotzdem
Emissionen
klimaneutral. Das wäre
ausstoßen.
Super.
Nächster Wunsch, der dann ja vielleicht ein bisschen realistischer wäre, ich weiß es nicht, dass alle verstehen, dass wir auf die Katastrophe zusteuern und uns schon an den Anfängen der Katastrophe befinden und dass jetzt schnell was passieren muss und dass dann alle an einem Strang ziehen, weltweit.
Nummer
und
drei.
Der dritte Wunsch, naja, das ist jetzt sehr pessimistisch, aber ein Zeitumkehrer, um mal vielleicht so 30, 40 Jahre zurückzugehen und da schon früher anzufangen.
Also die Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die wir jetzt auf den Weg bringen,
ja,
die hätten wir eigentlich damals schon lostreten müssen.
Genau, das wäre dann noch ein Wunsch. Die braucht man nicht alle zusammennehmen, aber eins davon würde schon reichen, um einen großen Unterschied zu machen.
Aber Sie bleiben optimistisch.
Ich bleibe optimistisch, ja. Das ist mein großes Motto. Auf Englisch heißt das dann Outrage and Optimism. Panisch und wütend, weil so viel passieren muss, aber optimistisch, weil sich ansonsten gar nichts bewegen wird.
Clara von Glaso. Am 2. Oktober macht sie sich auf zum UN-Klimagipfel, der im Dezember in Santiago de Chile stattfindet. Sie fährt mit dem Segelschiff. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Christoph Schelt. Den Podcast und viele andere tolle Sendungen gibt's auch auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.